Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir feiern Geburtstag, den vom deutschen Berufsbildungsgesetz. Das wird 50 und damit auch das deutsche Ausbildungssystem. Neben der Ausbildung wird die Weiterbildung immer wichtiger. Dazu hat sich die FDP ein paar Gedanken gemacht, die wir uns näher angucken. Und wer alleinerziehend ist und arbeitslos, der muss sich in Hamburg immerhin weniger Gedanken machen als anderswo. Denn da gibt's jetzt eine besondere Beratung. Das und mehr in dieser Sendung mit Lena Sterz. Hallo. Heute Abend lädt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ein zu einer Party ins Ministerium. Ich bin leider auch nicht eingeladen, aber über den Grund können wir ja trotzdem berichten. Gefeiert wird der runde Geburtstag des deutschen Ausbildungssystems. Seit 50 Jahren gibt es die Kombi aus Berufsschule und betrieblicher Ausbildung in Deutschland, die weltweit so einzigartig ist. Heute Abend also große Feier. Heute Vormittag hat unser Reporter Wladimir Balzer die Bundesbildungsministerin schon getroffen und mit ihr auch über die aktuellen Probleme des Systems gesprochen.
Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ist schon mal in Feierlaune.
Unser Berufsbildungsgesetz wird 50 Jahre alt und das ist eben 50 Jahre Erfolgsgeschichte der beruflichen Bildung in Deutschland.
Die CDU-Ministerin konnte sich in ihrer Amtszeit bisher noch kaum profilieren. Nur beim Thema Berufsbildung ist sie wirklich ein Stück vorangekommen. So wird es ab nächstem Jahr einen Mindestlohn für Auszubildende geben, 515 Euro. Danach Jahr für Jahr leicht steigend. Allerdings profitiert davon nur jeder 10. Auszubildende. Der Rest hat eh schon mehr bekommen. Und auch wenn zumindest manche vom neuen Mindestlohn für Azubis profitieren, in diesem Jahr sind nach Zahlen der Gewerkschaften 150.000 Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben. Ein Faktor ist die Mobilität.
Die jungen Leute sagen ganz klar, wir wollen in unserem Umfeld bleiben. Interessant ist, dass das mittlerweile auch in Hochschulen bemerkbar ist, dass junge Leute sich doch für eine Hochschule entscheiden, die nah dran ist. Also das wirklich verankert zu sein in einer Region ist für junge Menschen mittlerweile sehr wichtig. Und deswegen, wo wir Mobilität schaffen können, wo die jungen Leute dann nicht umziehen müssen, da sollten wir die Mobilität schaffen. Damit können wir, glaube ich, schon Unterstützung geben, wenn Regionen zwischen, ich sag mal, Nachfrage- und Angebotsüberhang dicht beieinander liegen, sodass die jungen Leute in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und dann zum Arbeits- oder zum Ausbildungsplatz pendeln können.
Eine weitere Lösungsmöglichkeit wären campusähnliche Berufsschulen, auf denen die Azubis mitwohnen können. In diesem Fall sind aber auch die Länder gefragt. Ein anderes Problem sind die geringen Aufstiegs- und Qualifikationschancen in bestimmten Berufen. Cornelia Haug ist Abteilungsleiterin berufliche Bildung im Bundesbildungsministerium.
Nach wie vor, sagen wir auch gerade in den technischen Berufen, da haben sie kein Problem, Auszubildende zu finden. Aber es sind die Klassiker, Bäcker, Metzger, wo es eben schwierig ist. Und ich würde sagen, es ist nicht eine Frage der Ausbildung, das ist eine Frage der Arbeitsbedingungen hinterher. Und das gucken sich junge Menschen sehr wohl auch an, für welchen Arbeitsmarkt sie sich qualifizieren.
Aber es gibt auch regionale Unterschiede.
Beispielsweise Bayern, Baden-Württemberg suchen händeringend nach Auszubildenden. In Regionen von Nordrhein-Westfalen dagegen haben wir teilweise einen Mangel an Ausbildungsplätzen.
Oft passen die Bewerberinnen und Bewerber aber auch nicht zu den Stellen. Unterschiedliche Vorstellungen von Ausbildungsbetrieb und Azubi treffen da aufeinander. Auffällig auch, Hauptschüler haben spürbare Probleme, eine Ausbildung zu finden. Ebenso Absolventen mit ausländischem Pass. Bei letzteren findet nur jeder zweite einen Platz gleich nach der Schule. Doch um diese Gruppen noch mehr zu unterstützen, gab es heute wenig Konkretes. Im Gegensatz zum neuen Stolz der Ministerin, das veränderte Aufstiegs-BAföG, das was früher Meister-BAföG hieß. Es geht um Fortbildung. Davon sollen nun nicht mehr nur eine, sondern gleich drei pro Erwerbsleben bezuschusst werden. Vom Einkommen unabhängig werden die Lehrgänge mit bis zu 15.000 Euro bezahlt. Einkommensabhängig gibt's Geld für die Lebenshaltung während der Fortbildung. Mehr Geld gibt es mit dem novellierten Gesetz auch, wenn man Kinder hat. Und die Teilzeitausbildung soll gestärkt werden.
Und damit ist es ein wichtiger Punkt, zum Beispiel auch, dass wir Menschen mit einbeziehen können, die Kinder erziehen oder die zum Beispiel aufgrund einer Beeinträchtigung mehr Zeit zum Lernen brauchen. Und damit ist jetzt die Teilzeitberufsausbildung eine Option für alle. Vorher war sie ja, es gab die Teilzeitausbildung schon, aber eben im Wesentlichen nur für Leistungsstarke. Und wir öffnen jetzt die Teilzeitausbildung damit für alle Auszubildenden.
Also, etwas mehr Geld, dann für die internationale Vergleichbarkeit neue Namen bei der beruflichen Bildung, wie etwa Bachelor Professional statt Meister, neue Teilzeitförderung. Aber was fehlt? ist eine Digitalstrategie für die berufliche Bildung. Denn die digitale Arbeitswelt schlägt sich nicht genug in den Ausbildungen nieder, wie viele Kritiker bemängeln. Das betrifft die technische Ausstattung, aber vor allem das Bewusstsein für einen digitalisierten Markt.
Wladimir Balzer berichtete über 50 Jahre Berufsbildungsgesetz und die aktuellen Reformvorhaben. Das Aufstiegs-BAföG ist eins davon. Morgen soll im Kabinett die Ausweitung beschlossen werden. Gleich schon trifft sich die FDP-Fraktion, aktuell in der Opposition, zu einem ähnlichen Thema. Und vorher sprechen wir schon darüber. Es geht um ein Weiterbildungskonzept. Das lebenslange Lernen soll stärker gefördert werden. Dazu hat sich die FDP zwei Instrumente ausgedacht. Ein sogenanntes Midlife-BAföG und Bildungssparen. Wie das funktionieren soll, darüber habe ich mit dem zuständigen Fachpolitiker der FDP, mit Jens Brandenburg, gesprochen. Herr Brandenburg, was soll ein Midlife-BAföG sein? Soll mich das aus einer eventuellen Midlife-Crisis befreien oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Nein, ganz im Gegenteil. Es geht ja darum, dass wir auch in der Mitte des Lebens den Zugang zu Bildung für alle Menschen ermöglichen. Und wir sehen, dass ja insbesondere die Digitalisierung unsere Arbeits-, aber auch Lebenswelt immer schneller verändert und gleichzeitig insbesondere Geringqualifizierte und Geringverdiener kaum an Weiterbildung teilnehmen. Das wollen wir ändern, indem wir sie vor allen Dingen auch finanziell unterstützen, wenn sie Weiterbildung nutzen wollen.
Und wie viel genau bekommen Geringverdiener dann pro Monat? Normale Studierende bekommen ja ab Oktober bis zu 850 Euro zum Leben.
Ja, das Konzept sieht etwas anders aus. Es handelt sich bei dem Midlife-BAföG, was wir vorschlagen, um eine Art Bildungsgutschein. Also bis zu 1.000 Euro im Jahr soll man für Bildungszwecke nutzen können. Das kann man auch bis zu 10 Jahre dann ansparen, wenn man eine größere Maßnahme plant. Es trifft vor allen Dingen diejenigen, die tatsächlich ein geringes Einkommen haben. Am Beispiel eines alleinlebenden Menschen beispielsweise bis etwa einem Einkommen von etwa 16.000 Euro im Jahr würden sie Midlife-BAföG bekommen. Und das geht einkommensabhängig dann, wie gesagt, bis zu 1.000 Euro im Jahr, sodass man sich wirklich auch größere Weiterbildungsmaßnahmen leisten kann.
Okay, aber lassen Sie uns nochmal darüber sprechen, wen Sie genau da im Blick haben. Denn ich stelle mir vor, wenn man als Einzelperson 1.100, 1.200 netto im Monat zur Verfügung hat, dann will man vielleicht noch einen zweiten Job annehmen am Wochenende oder ein paar bezahlte Überstunden machen, damit man sich ein paar gute neue Schuhe leisten kann. Meinen Sie, dass da dann umgerechnet 83 Euro pro Monat Förderung für Weiterbildung, die ja dann unbezahlt ist, meinen Sie, dass das jemand nutzen wird?
Ja, also wir gehen davon aus, wir haben das ja auch extern durch einen Gutachter in diesem Bereich nochmal validieren lassen, dass in dieser Zielgruppe etwa ein Viertel der Menschen das tatsächlich nutzen wollen, die aktuell sagen, es sind vor allen Dingen finanzielle Gründe, weshalb sie nicht mehr an Weiterbildung teilnehmen. Und es ist ja so, dass wir mit diesem Guthaben ermöglichen wollen, dass man nicht einfach nur Kursgebühren, auch Prüfungsgebühren oder vielleicht auch Kosten einer Weiterbildungsberatung finanzieren kann, sondern eben auch die Bildungszeiten, die damit verbunden sind. Also wenn man beispielsweise 3 Wochen lang an einer Vollzeitbildungsmaßnahme teilnimmt, dann aus diesem Geld eben auch den Einkommensersatz sich finanzieren kann, sodass man auch kein Problem hat mit den Lebensunterhaltskosten oder möglicherweise auch mit dem Arbeitgeber erst sehr, sehr lange diskutieren müsste.
Also Midlife-BAföG, das klang für mich eigentlich erstmal so, als wenn man auch mit 40 nochmal die Chance bekommen soll, damit mit BAföG-Unterstützung zu studieren. Wäre das nicht auch eine gute Sache eigentlich?
Auch das ist durchaus möglich. Das wird sicher jetzt nicht für alle Menschen genau das sein, was sie suchen, aber wer das möchte, das wäre möglich, wenn man sich das anspart über mehrere Jahre, hat man durchaus einen größeren Betrag zur Verfügung, um sich das auch finanzieren zu können. Wir brauchen aber darüber hinaus deutlich mehr Flexibilität für diejenigen, die beispielsweise auch mit einem Sprachkurs ihre aktuellen Kenntnisse einfach nochmal auffrischen wollen.
Ja, da fordern Sie analoge und digitale Kurzmodule an Hochschulen. Also die Hochschulen sollen offener werden für ältere Studierende. Wie genau soll das aussehen? Haben Sie da ein Beispiel dafür?
Ja, wir schlagen vor, dass man eine digitale Bildungsarena einrichtet. Also in diese großen, unübersichtlichen Landschaft von unterschiedlichsten Datenbanken, von Seminaren und Kursen. Wirklich mal eine Anlaufstelle, wo man sich einfach mit dem Smartphone sofort einloggen kann und in wenigen Klicks genau das findet, was man sucht, in dem Bereich, vielleicht auch in der Stufe, auf dem Level, was man sucht, dem Umfang selbst entscheiden kann, ob das ein E-Learning-Kurs sein soll oder ein Kurs vor Ort. Das wäre ganz wichtig, um vor allen Dingen die Hürde sehr zu senken für diejenigen, die sich momentan in diesem Dschungel nicht zurechtfinden und vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, da erstmal mehrere Tage zu suchen, bis sie das passende Angebot gefunden haben.
Ja, aber lassen Sie uns da nochmal über die Finanzierung sprechen. Eine weitere Säule, die dann auch für diejenigen, die nicht unter Geringverdiener fallen, die Finanzierung ermöglichen soll mit Ihrem Konzept, nennt sich Bildungssparen. Da soll man sich durch Rücklagen Freiräume für spätere Weiterbildungen ansparen können. Aber Weiterbildungskosten lassen sich ja auch heute schon komplett von der Steuer absetzen und Rücklagen kann ich ja auch auf meinem eigenen Konto bilden. Ich denke, das sind zwei Gründe, warum die Langzeitkonten, die es schon gibt, im Moment wenig genutzt werden. Welchen Vorteil soll dann so ein Freiraumkonto bieten?
Letztendlich wollen wir das Instrument der Langzeitkonten, die Sie ja angesprochen haben, weiterentwickeln. Das ist bisher ein Instrument, was abhängig ist vom aktuellen Arbeitgeber. Das heißt, das steht bei weitem auch nicht allen Arbeitnehmern wirklich zur Verfügung. Es ist auch recht bürokratisch, das dann mitzunehmen. Das wollen wir weiterentwickeln zu einem personengebundenen persönlichen Freiraumkonto und dann ermöglichen, dass man wirklich flexibel einzahlen kann mit allen Steuervorteilen. Also nicht letztendlich im Einzelfall bürokratisch mit dem Finanzamt zu überprüfen, ob diese konkrete Bildungsmaßnahme in der konkreten Situation tatsächlich förderwürdig ist oder nicht, sondern ein Konto, wo Sie beispielsweise automatisch Bonuszahlungen oder Überstunden einzahlen lassen können durch den Arbeitgeber, das dann über mehrere Monate oder wenn Sie möchten Jahre ansammeln und dann einen größeren Betrag zur Verfügung haben, den Sie steuerfrei und auch abgabenfrei nutzen können, um ihn in bessere Bildung zu investieren.
Bildungssparen und Midlife BAföG, das sind zwei Instrumente, die die FDP sich ausgedacht hat und worüber sie gleich um 15 Uhr in ihrer Fraktionssitzung sprechen will. Vorher haben wir schon darüber gesprochen mit dem zuständigen Fachpolitiker der FDP, Jens Brandenburg. Vielen Dank, Herr Brandenburg.
Danke Ihnen, Frau Schaff.
Nach einer Weiterbildung oder manchmal auch einfach nur so, will man sich beruflich manchmal umorientieren. Menschen, die es sich leisten können, holen sich dabei gerne Unterstützung durch einen privaten Coach, was aber einiges kostet. In Hamburg gibt es auch Coaching und Beratung für diejenigen, die sich das nicht leisten können und zudem noch besonders viel um die Ohren haben, obwohl sie arbeitslos sind. Es geht um alleinerziehende Eltern, meistens sind es Mütter, die bekommen in einem Projekt mit dem umständlich klingenden Namen Jobclub Soloturn Plus Unterstützung, damit sie sich nach der Elternzeit neu orientieren können. Unsere Reporterin Daniela Remus hat eine Teilnehmerin des Jobclubs getroffen.
Vor dem Kind habe ich eine Ausbildung als Fachkraft im Gastgewerbe gemacht und habe im Hotel gearbeitet. Und irgendwann ging das nicht mehr nach Schwangerschaft.
Ab dann war die heute 24-jährige Cynthia Mutter eines Sohnes, alleinerziehend und arbeitslos.
Ich musste erstmal überlegen, also um ins Berufsleben wieder einzusteigen. Man stellt sich da eben ein paar Fragen. Wie wird es sein mit dem Kind? Wie entwickelt sich das Kind? Wie mache ich das denn jetzt auch als einfach als einteiliger Elternteil, also ohne den anderen?
Mit diesen Fragen und Bedenken kam die junge Frau vor rund einem Jahr in die Räume des Projekts Jobclub Soloturn Plus in Hamburg-Wandsbek. Das jährliche Einkommen liegt in diesem wenig wohlhabenden Stadtteil deutlich unter dem Hamburger Durchschnitt. Hier lebt die 24-Jährige mit ihrem Sohn.
Das waren für mich so viele Fragen und viele Dinge, die ich mir erstmal überlegen musste, bevor ich überhaupt diesen Mut hatte, wieder ins Berufsleben einzusteigen.
Der Jobclub, finanziert vom Europäischen Sozialfonds und der Stadt Hamburg, will Alleinerziehende wie Cynthia auf dem Weg zurück in die Arbeit unterstützen. Ohne großen bürokratischen Aufwand, zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter helfen dabei, Kinderbetreuung zu organisieren, Kontakte zu Arbeitgebern herzustellen oder Sprachkurse ausfindig zu machen. Denn Alleinerziehende mit geringer Schul- und Berufsbildung, zu 95% sind es Frauen, können oft nicht an den etablierten Weiterbildungsangeboten der Arbeitsagenturen teilnehmen, weil sie beispielsweise niemanden haben, der auf ihre Kinder aufpasst. Sie fallen deshalb immer wieder durch alle Raster, erzählt Projektleiterin Beate Balzer.
Viele unserer Teilnehmerinnen wären gar nicht imstande, an so einer Maßnahme teilzunehmen, wie sie ganz viele angeboten werden. 15 Wochenstunden Anwesenheit mit einem festen Programm, was wann abgehandelt wird. Sondern das ist absolut niedrigschwellig und absolut an den Bedarfen der Teilnehmerinnen orientiert.
Seit 5 Jahren ist der Jobclub Soloturn Plus ein festes Angebot in den Hamburger Problemstadtteilen. Dabei mitzumachen ist freiwillig und zeitlich nicht begrenzt. Idealerweise läuft das dann so ab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich einmal pro Woche mit ihrem persönlichen Coach und planen gemeinsam und ganz individuell den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt.
Es gibt Frauen, die können wir in Vollzeitstellen vermitteln. Die haben dann im Vorfeld allerdings auch schon viel mit der Kinderbetreuung selber regeln können und eine sehr genaue Vorstellung, was sie leisten können, was realistisch ist. Andere kommen ja völlig ohne Idee.
Viele Alleinerziehende, die hierher kommen, haben weder eine gute Schulbildung, noch haben sie einen Beruf erlernt. Außerdem erschwerend im Gepäck das, was Sozialarbeiter komplexe Problemlagen nennen. Brüche im Lebenslauf, Probleme mit dem abwesenden Elternteil, Schulden, Stress mit der eigenen Herkunftsfamilie, Krankheiten. Und häufig auch ein Mangel an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zum Beispiel.
Dann gibt es aber auch Frauen, die brauchen sehr, sehr, sehr viel Zeit und andere Maßnahmen, bevor sie überhaupt stabil genug sind, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das muss man einfach sehen. Und für die gibt es in den Regelangeboten von den Jobcentern ja eigentlich gar nichts.
Insgesamt keine idealen Voraussetzungen, um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Trotzdem konnte der Jobclub bisher immerhin rund 25% der Teilnehmerinnen vermitteln. Die 24-jährige Cynthia ist eine davon.
Im Moment arbeite ich im Einzelhandel. Es macht mega viel Spaß.
Projektmitarbeiterin Petra Bauer hat die 24-Jährige monatelang als persönlicher Coach auf ihrer Arbeitssuche begleitet.
Dann haben wir halt angefangen, Stellen zu recherchieren, die Bewerbungsunterlagen nochmal so ein bisschen zu optimieren. Wenn sie ein Vorstellungsgespräch, also wenn sie eingeladen wurde, dann haben wir auch das eben nochmal geübt vorab. Wie reagiere ich auf entsprechende Situationen, auf Fragen?
Mal liefen die Gespräche gut, dann wieder schlecht. Mal wurde Cynthia zum Probearbeiten eingeladen, dann klappte es nicht mit dem erhofften Praktikumsplatz. Petra Bauer aber war immer da und hat den schwierigen Prozess begleitet.
Sie hat mir auf jeden Fall mehr, viel, viel mehr Mut gegeben. Es gab auch Bewerbungsgespräche, die haben mich so, also ein, zwei, die haben mich fertig gemacht. Es lief einfach so schlecht, von meiner Seite aus so, dass ich mir dachte, das kann doch nicht sein irgendwie. Ne? Also, und dann habe ich mich mit der Frau Bauer getroffen, habe ich ihr das so erzählt und dann hat sie mir trotzdem Mut gemacht. Sie sagte, gut, man lernt daraus.
Bisher kriegt sie alles hin. Haushalt, Arbeit und ihrem 4-jährigen Sohn die Mutter zu sein, die sie sein möchte. Eine Erfolgsgeschichte, die sich die Projektmitarbeiterinnen für mehr Teilnehmerinnen wünschen.
Nach einem Projekt für Alleinerziehende geht es jetzt um ein Projekt für Medizinstudierende. Die werden gerade an der Uni Ulm auf etwas vorbereitet, auf das sie sonst nur am Rande vorbereitet werden. Es geht um Katastrophen. Einen Flugzeugabsturz, einen Terroranschlag oder eine Cholera-Epidemie. Darum geht es sonst nicht im Medizinstudium und diese Lücke soll die Sommerakademie Katastrophenmedizin an der Uni Ulm schließen. Thomas Wagner hat dabei zugeguckt.
Also das Trauma, das wir den Patienten zufügen zur Stabilisierung von den Knochenbrüchen, in der initialen Phase so gering wie möglich zu halten.
In einer Schraubzwinge festgeklemmt, das Plastikmodell eines Knochens. Der Referent zückt eine Art Bohrmaschine und fräst ein Loch hinein. Drumherum stehen gut ein Dutzend Medizinstudierende, schauen interessiert zu. Eine von ihnen ist Viola Heyer aus Hamburg.
Wir üben gerade Fixateur extern anzubringen, was man bei Knochenbrüchen gut machen kann, um das erstmal für die ersten Tage zu stabilisieren.
Entscheidend dabei, dafür braucht es wenig Instrumente. Der Referent hat es bereits demonstriert.
Er hat das ja auch schon mit Besenstielen und Fahrradspeichen erledigt, was wir hier gerade mit Carbon- und Titanschrauben machen.
Ergänzt Medizinstudentin Franziska Krebs aus München. Knochen fixieren mit Besenstiel und Fahrradspeichen. Gerade bei Katastrophen wie Erdbeben, Terroranschlägen und Flugzeugabstürzen kommt es darauf an, mit einfachsten Mitteln den Betroffenen zu helfen. Genau das lernen die rund 70 Medizinstudierenden aus dem deutschsprachigen Raum bei der laufenden 10. Sommerakademie für Katastrophenmedizin an der Universität Ulm. Und das hängt damit zusammen,
dass man eben im Studium sehr selten auf so Einsätze vorbereitet wird, wo vielleicht mal nicht alle Mittel vorhanden sind, die quasi nicht die üblichen Gegebenheiten des normalen Krankenhauses in Deutschland eben bieten. Ja, und ich hatte mir erhofft, dass man hier irgendwie ein bisschen was dazu erfährt, wie eben Einsätze dann auch laufen, wenn man eben quasi in Krisengebieten ist, wo diese ganzen Ressourcen nicht verfügbar sind.
Jetzt habe ich Patienten, wir gehen davon aus, dass wir eine Open-Book-Fraktur haben. Wir möchten halt.
In Ulm werden die Teilnehmer mit fast allen gängigen medizinischen Katastrophenszenarien konfrontiert, in Vorträgen, aber auch in Übungen. Allerdings,
wenn man jetzt wie wir beispielsweise in ein Katastrophengebiet kommen würde, beispielsweise nach einem Erdbeben, dann wären 85% schon tot. Dann brauchen wir 48 Stunden. In der Zeit würden wahrscheinlich nochmal ungefähr 10% versterben. Das heißt, wir würden uns nur um die letzten 5% kümmern. Und dann im Hinterkopf zu haben, dass allein jetzt schon 95% der Patienten, die man noch eventuell hätte versorgen können, schon verstorben sind, ist natürlich belastend. Auch zu sehen, dass man denen eben nicht helfen kann.
So Teilnehmerin Christina Antberber aus Köln. Will heißen, auch auf die mentale Stärke kommt es bei einem Einsatz in einer Katastrophensituation an.
Selbstverständlich haben wir auch Vorträge über Psychologie, über Ethik, über Recht, über Dinge, die jeden erwarten, wenn sie national oder international genau diese Dinge tun müssen.
So Dr. Stefan Kromer, Leiter des Deutschen Institutes für Katastrophenmedizin, das die Ulmer Sommerakademie mitorganisiert hat. Dass der Einsatz in Katastrophenszenarien im regulären Medizinstudium so gut wie keine Rolle spielt, hat seiner Meinung nach auch damit zu tun, dass sich beispielsweise Hautärzte, Hals-Nasen-Ohrenärzte und viele andere mehr damit auch nicht zwingend beschäftigen müssen. Allerdings stellt Stefan Kromer einen wachsenden Bedarf von Medizinern fest, die auf den Katastropheneinsatz vorbereitet sind.
Weil zum einen nehmen Naturkatastrophen auf dem ganzen Planeten zu und wir haben auch die sogenannten Man-Made-Katastrophen, also nicht nur die kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern was heutzutage in aller Munde ist, Terrorproblematiken und so weiter. Das heißt, genug zu tun haben wir in jedem Fall.
Das unterstreicht auch Mahmoud Hemshiri. Vor knapp 5 Jahren kam er als Flüchtling aus Syrien nach Europa, studiert heute Medizin in Innsbruck.
Ich war 3 Jahre in einer belagerten Stadt in Syrien, im Osten von Syrien. Und da hat man auch Mangel an Ressourcen, medizinische Ressourcen. Da war die Situation chaotisch.
Nach seinem Studium und mit den in Ulm erworbenen Kenntnissen für Katastropheneinsätze könnte sich der junge syrische Mediziner vorstellen, wieder in seine Heimat zurückzugehen.
Ich würde vielleicht mal das, was ich hier lerne, mal weitergeben und dass mehrere Leute da weiterbilden, dass sie, wenn diese Situation noch mal kommt, dass sie richtig handeln.